Der Begriff Hacker ist sehr, so ein bisschen Hollywood geprägt. Da gibt es einen, der ist in diesem super Team der super Leute dabei und der macht alles möglich. Das sind riesige Teams mit gewaltigen Einzelfähigkeiten, die hier in den Zusammenklang gebracht wird.
Also wir müssen damit rechnen, dass solche Videos permanent mehr werden und damit die Möglichkeit zu manipulieren immer größer wird und auch einem breiteren Personenkreis zugänglich ist.
Wer hat die letzte Entscheidung, was richtig und falsch ist?
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Was hat Cyber mit Liebe zu tun? Was sind die Hauptbedrohungen im Cyberraum? Wie kann man sich schützen? Und was hat das Bundesheer mit der ganzen Sache zu tun? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bundeswehr-Podcast Hergehört. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wo immer ihr auch gerade seid. Mein Name ist Ute Axmann und ich bin heute mit zwei Profis der Cyberszene verabredet. Mitten in Wien, im 7. Bezirk, liegt die Direktion, die für Cyberangelegenheiten im Landesverteidigungsressort zuständig ist. Und da treffe ich auch gleich Herrn Brigadier Walter Unger und Herrn Oberst Christoph Tatschl, den stellvertretenden Direktor und Chef des Stabes der Direktion IKT und Cyber.
Grüß Gott und herzlich willkommen bei unserer Direktion IKT und Cyber. Bitte kommen Sie herein.
Danke, dass wir da hereinkommen dürfen. Bei Ihnen wird ja schon fleißig gearbeitet, wie wir sehen. Und wir werden ja dann auch gleich den Herrn Brigadier Unger treffen. Brigadier Walter Unger ist ja auch sehr vielen Zivilisten bekannt, aus Film und Fernsehen und Radio und wo auch immer und aus den Zeitungen. Grüß Gott, Herr Brigadier.
Grüß Gott, Frau Magister. Ich freue mich.
Danke für Ihre Zeit. Ich würde vorschlagen, setzen Sie uns gleich mal hin und dann reden wir ein bisschen über das Thema. Nun, was hat Cyber mit Liebe zu tun? Beides beeinflusst stark unser Leben, aber es hat mit Begrifflichkeiten zu tun. Beim Wort Liebe versteht jeder etwas anderes darunter. Und so ist es mit Cyber auch. Herr Oberst Tatschl, was ist eigentlich der Cyberraum? Wovon sprechen wir da eigentlich?
Wir sprechen beim Cyberraum über einen künstlich durch den Menschen gemachten Raum. Wir kennen das, es gibt Räume wie Wohnräume, ländliche Räume, es gibt Landräume, es gibt das Meer, den Space, das Weltall. Aber hier geht es wirklich darum, dass durch die Technologie, durch die Schaffung des Internets, durch die Schaffung der Netzwerktechnologie wurde ein Informationsraum, ein Raum geschaffen, der durch Maschinen, wir nennen das Server und Netzwerkinfrastruktur, wenn man das sperrig ausdrückt, geschaffen wurde, in dem sich zwar nicht der Mensch physisch bewegt, aber er bewegt sich mit seiner Information. Und man geht auch heute bei modernen Definitionen aus, dass auch der User Teil dieses Raumes ist, je nachdem, wie man das betrachtet.
Ja, Herr Brigadier, der Cyberraum bietet eigentlich viel Raum für positive Dinge im Alltagsleben. Es gibt aber auch viele Bedrohungen. Was sind das für Bedrohungen?
Beginnen wir vielleicht mit dem, was jeder in der Zeitung liest. Das sind die kriminellen Handlungen, Cybercrime im Allgemeinen. Da geht es um Erpressung, um Datendiebstahl, da geht es um Handeln mit pornografischem Material, da geht es um Dinge wie Betrug, wo man eben uns alle um unser Geld erleichtern will oder auch Unternehmen schädigen will. Die Masche ist, man verschlüsselt die Daten, nachdem man sie mal gestohlen hat und schickt dann eine Erpressermail und verlangt Geld oder Bitcoin oder andere Wertgegenstände oft bis in Millionenhöhe. Also große Unternehmen waren schon gezwungen, Lösegeld in Millionenhöhe zu zahlen. Das ist ein Problem, das seit Jahren ständig wächst. Man sieht es auch an der Kriminalitätsstatistik im letzten Jahr, also 2023 hat es in Österreich 68.000 Anzeigen wegen cyberkrimineller Delikte gegeben und es ist ein stetiger Anstieg von 4.000 Anzeigen im Jahr 2010 bis jetzt eben schon fast 70.000. Leider ist nicht zu erwarten, dass das einmal abschwingt, sondern man muss feststellen, es gibt also hunderte Gruppierungen weltweit, die sich darauf spezialisiert haben, andere zu erleichtern und Geld zu stehlen auf diesem Wege. Ein zweiter wichtiger Bereich für uns in Österreich ist die Spionage. Da kommen die Täter lautlos und wollen möglichst lange nicht erwischt werden und versuchen alles an interessanten Informationen und Wissen zu stehlen. Das ist für uns als innovatives Land in Österreich besonders gefährlich, weil wir leben davon, dass unsere guten Forschungseinrichtungen, dass unsere Unternehmen Neues entwickeln. Leider oder Gott sei Dank nutzen wir dazu die Informations- und Kommunikationstechnik. Wir dürfen aber nicht übersehen, alles, was ungesichert im Netz erreichbar ist, wird von Cyberspionen ausspioniert. Noch gefährlicher für den Gesamtstaat aus meiner Sicht ist, sind Angriffe auf die demokratischen Instrumente wie Wahlen, Wahlbeeinflussungen. Seit 2016, amerikanische Präsidentenwahl, ein großes Thema. Wir wissen mittlerweile, dass viele Staaten versuchen, von außen demokratische Wahlen zu beeinflussen. Das war also so beim Brexit, also wie sich Großbritannien von der EU abgespalten hat, das war in Katalonien so, das war bei französisch-deutschen Wahlen so und das kann natürlich auch in Österreich zutreffen und die Wahlen manipulieren. Schlimm dabei ist, dass die Akteure versuchen, die Gesellschaft zu spalten. Wir hören und lesen immer davon, dass die amerikanische Gesellschaft sehr gespalten ist und daher ist dort besonders schwieriges Konsens zu erreichen. Ein wesentliches Element der Demokratie. Ja, und auch der private Bereich. Man ist auch als Einzelperson nicht so klein, um ein Opfer von Erpressung zu werden. Einerseits. Andererseits ist unsere Jugend durch Mobbing, durch Hassreden und dergleichen Dinge durchaus beeinflussbar und angreifbar. Selbstverständlich spielt die Cyberbedrohung auch im militärischen Bereich eine große Rolle.
Ja, und das schließt dann gleich an zu meiner nächsten Frage, Herr Oberst. Wir haben jetzt einige Bedrohungen gehört. Wovor kann uns eigentlich das Bundesheer schützen?
Sie haben es ja angezogen und Herr Brigadier hat es ausgeführt, wie viele an verschiedenartigen Bedrohungen es im Gesamten gibt. Ich möchte das vielleicht ein bisschen eindampfen auf das Grundlegende auch. Wir haben jetzt erst gesprochen, was der Cyberraum sein will. Oder ist, das sind Daten, Informationen, die möglichst rasch verschickt werden, die rasch verarbeitet werden, die rasch zur Verfügung gestellt werden. Das ergibt auch für alle Firmen, da haben wir gesprochen über Innovation, das wird zu Wissen aggregiert, für Wissen, es gibt einen Wettbewerbsvorteil. Und diesen Wettbewerbsvorteil gibt es beim Militär auch. Wir nennen das Führungsüberlegenheit. Das heißt, es muss möglich sein, in einem Konflikt zu wissen, was der andere möchte. Man muss das analysieren können, was der Gegner oder Feind will, kann, welche Möglichkeiten er hat. Und man muss diese Daten, die man heute über vielerlei Quellen und Sensoren zur Verfügung hat, das ist eine unglaubliche Menge an Daten, die muss man entsprechend analysieren können, die muss man auswerten können, die muss man zusammen aggregieren können und daraus entsteht das, was wir ein Lagebild nennen, dass wir wissen, was vor sich geht. Daraus analysieren wir wieder, was sind die Möglichkeiten, was kann überhaupt passieren. Das passiert auf allen Ebenen, das macht die staatliche Führung durch strategische Auswertung. Wir machen es auf unseren Ebenen, auf unseren Auswertungen und diese Daten sind faktisch unser Gold. Das ist genauso wie für die Wirtschaft, dass die goldene Währung ist. So sind diese Dateninformationen auch unser goldene Währung. Wir haben schon von Spionage gesprochen. Das gibt es natürlich gegen das Militärische auch. Und mit diesen Daten, mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, bekommen wir einen Vorteil gegenüber den anderen, der uns hilft, die Handlungen so richtig zu setzen, dass wir möglichst den anderen, das dem anderen verwehren, dass er zu seinen Zielen kommt. Und das will der andere auch. Der andere versucht unsere Systeme, die das leisten sollen, wir nennen es Führungsinformationssysteme, diese Systeme, die uns das Lagebild darstellen, die Systeme, die bei uns die Verarbeitungen machen, die Server, die die Kalkulation machen, die Server, die die Auswertungen und Analysen machen, alles dieses, einschließlich der Leitungswege, einschließlich der Wege, wo die Informationen ausgetauscht und zur Verfügung gestellt werden, zu stören, die Information zu verändern, wie schon gesagt worden ist, noch besser die Information so zu verändern, dass wir glauben, dass es keine veränderte Information ist und dass unser Lagebild falsch ist. und wir die falschen Maßnahmen für die falschen Maßnahmen setzen. Dafür verwendet der Gegner, wir nennen das im militärischen Bereich Cyber Network Attack, das heißt, er verwendet Methoden, um unsere Systeme nachhaltig zu beeinflussen. Und es gibt eine Methode, die nennt sich Cyber Network Espionage. Das ist also das, wo man schaut, wie schauen die Netzwerke aus, was passiert in den Netzwerken, wie funktionieren diese Netzwerke, wo sind die Schwachstellen dieser Netzwerke, wo können wir ansetzen. Und es gibt im militärischen Bereich den Begriff Cyber Network Defense. Das ist also der, wie wir unsere eigenen Netzwerke verteidigen. Und das ist das, was wir im Wesentlichen tun müssen. Wir müssen unsere Netzwerke in einen Zustand versetzen, dass welcher Gegner auch immer, das ist vom einfachen Angriff von irgendjemanden bis zu hochqualitativ hochwertigen Angriffen eines Staates, unsere Netzwerke weiter funktionieren, auch wenn der Gegner versucht, diese Netzwerke durch Methoden des Cyberangriffs, durch Methoden der Informationsveränderung, aber auch durch Methoden des physischen Angriffs, weil er kann ja auch unser Rechenzentrum durch eine Bombe ausschalten. Auch alle diese Elemente müssen wir berücksichtigen, um der Führung die richtigen Informationen, Daten, das richtige Wissen im richtigen Moment, in der richtigen Qualität schneller bereitstellen zu können, als wie es der Feind der Gegner dem eigenen Bereich kann. Und das ist also faktisch diese Grundaufgabe, die Cyber als eines der Mittel in dieser Auseinandersetzung, als der wichtigen Mittel in dieser Auseinandersetzung leisten können soll.
Das klingt nach sehr viel Arbeit. Und ich werfe jetzt aber gleich noch einen Begriff in die Runde, und zwar Cyberangriff. Wie läuft so ein Cyberangriff ab, Herr Brigadier? Weiß man von vornherein, wo der Cyberangriff herkommt, oder wie läuft das ab?
Das ist etwas gänzlich Neues, wie ein Cyberangriff abläuft, weil wir weder wissen, wann er beginnt, noch zunächst wissen können, woher er kommt. Das heißt, es gibt genug Methoden zu verschleiern, wer steckt eigentlich dahinter. Es gibt die Möglichkeiten, die weltweite Vernetzung auszunutzen, so dass man bei der Rückverfolgung über viele Länder zurückgehen müsste, bis man draufkommt, wo ist eigentlich der Ursprung des Angriffes. So kann der angreift, deswegen auch für Kriminelle so attraktiv, mit der Anonymität oder mit den Möglichkeiten, sich zu verstecken, gut handeln oder auch einen Angriff abstreiten. Wir sehen es am Konfliktherd in der Ukraine permanente Cyberangriffe von pro-russischen oder pro-ukrainischen Seiten. Allerdings können wir nur aus der Zielsetzung zurückschließen, wer steckt denn vermutlich dahinter. In aller Regel dauert es sehr lange, um tatsächlich Täter ausfindig zu machen und auch die Motivation tatsächlich einem Staat zuzuschreiben. Das ist nahezu unmöglich. Der technische Ablauf folgt der mit einer Killchain beschriebenen Konzeption. Eine amerikanische Firma hat das gemacht und beschreibt, wie geht der Hacker, der dann tatsächlich den Angriff ausführt, vor. Ja, wenn man sich so einen typischen Angriff auf staatlicher Ebene anschaut, also am 24. Februar 2022 hat der Überfall auf die Ukraine begonnen und gleichzeitig ist ein Satellitennetzwerk durch einen vermutlich russischen Hackerangriff abgeschossen worden. Sprich, just in time ist dieses Netz, das für die ukrainische Regierung, für das ukrainische Militär durchaus sehr wichtig war, in sich zusammengebrochen und die Kommunikation über Satellit, was in der großen Ukraine sehr wichtig ist, war nicht möglich. Wenn man sich anschaut, wie dieser Angriff vorbereitet und durchgeführt wurde, erkennt man gleich, dass da Profis bestausgebildet lange vorher beginnen, das schon vorbereitet haben. Man rechnet heute damit, dass dieser Angriff ungefähr 2 Jahre im Voraus bereits vorbereitet wurde. Das heißt, man hat Schwachstellen in dem System gesucht. Man hat dann Schadprogramme entwickelt, die man auf diese Schwachstellen ansetzen kann. Man hat sich überlegt, wie bringt man das Schadprogramm ins System hinein? Managt man, dass die Schadfunktion dann ausgelöst wird, wenn am Boden die Operation gegen die Ukraine beginnt. Und man hat zum Beispiel eine Firma gegründet, die ein Zertifikat für das Programm ausgestellt hat, sodass es über die Hürden zum Eindringen in das Netz überwunden werden konnten. Und man hat es dann so programmiert, dass am 22. Februar um 3 Uhr in der Früh mit einem ganz normalen Update für das Satellitensystem auch das Schadprogramm verteilt wurde und in der Folge Routinen auf den Routern überschrieben hat, sodass die nicht mehr Funktion ordnungsgemäß ausgeübt haben. Das heißt, gerade dann, wo es besonders gefährlich war, stand dieser Weg zur Kommunikation nicht zur Verfügung. So laufen staatliche Angriffe ab oder bereits im Jänner 22 wurden entdeckt Schadprogramme, die dann später Whispergate genannt wurden, die an und für sich nur zwei Funktionen hatten. Funktion 1, suche auf dem Rechner nach Dateien mit einer bestimmten Endung und lösche sie. Und die zweite Funktion, suche nach dem Boot-Vorgang, nach dem Programm, das den Computer hochfährt und verschlüsselt diesen Vorgang. Wenn diese Funktion in Kraft tritt, ist der Rechner unbrauchbar. Solche Programme wurden Mitte Jänner 22 auf tausenden ukrainischen Rechnern gefunden. Also da war ein kriegsähnlicher Angriff vorbereitet worden, noch im Vorfeld des eigentlichen Krieges.
Ja, wenn Sie den Begriff Cyberangriff hören, Herr Oberst, woran denken Sie da noch?
Das ist eine sehr strategische Sicht, die der Herr Brigadier jetzt gesagt hat. Und natürlich, das ist also auch eine, insofern auch wichtig zu bemerken, dass das ja was ist, was immer stattfindet. Das vielleicht muss man nochmal ganz stark betonen. Auch diese Beispiele, die können immer stattfinden. Und besonders wenn wir reden von Krise und Landesverteidigung und Frieden oder relativen Frieden, alle diese Ebenen, von denen wir da sprechen, so sehen wir, dass vieles dieser Dinge, auch die der Präsident gesagt hat, die im relativen Frieden oder im Krisenmodus bereits stattfinden und passieren. Und das ist also faktisch die zeitliche Komponente von diesen Dingen. Das ist ganz wichtig, dass man die versteht. Und dann gibt's noch eine Art hierarchische Komponente dazu. Das heißt, es gibt strategische, operative, taktische Cyberangriffe, wie wir das nennen würden. Was heißt das? Wir verwenden beim Militär natürlich auch die Fähigkeiten, die Cyber-Methoden mit sich bringen. Aber für uns ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die verschränken müssen. Ja, also wir verschränken das mit physischen Methoden, mit Cyber-Methoden, mit Methoden des Informationsumfelds, mit Methoden und Möglichkeiten, die elektronische Kampfführung mit sich bringen und so weiter und so fort. Das heißt, heute kann man das gar nicht mehr so isoliert betrachten, sondern man wird, wenn man eine Wirkung erzielen will, auch das ist dann schon egal, militärisch denken wir auf jeden Fall so, aber denken auch Terroristen so in der Zwischenzeit, ja, dann wird man aus allen diesen Toolboxen heraus etwas suchen, was die beste Wirkung erzielt. Das Cyber dabei ist eine immer ein Partner faktisch, weil es ganz egal, was Sie sich jetzt da gerade vorstellen, es ist immer irgendwo Information oder Daten involviert. Es geht immer, jemand spricht miteinander, ist ein Datenaustausch. Jemand telefoniert miteinander, ist ein Datenaustausch. Man kriegt ein gewisses Lagebild, es ist ein Daten- und Informationsaustausch. Und alle diese Vorgänge, die da sind störbar und beeinflussbar auf allen diesen Ebenen. Und was auch die Attribution, die der Herr Brigadier gesagt hat, die Zuordnung eines Angriffs zu einem Verursacher, so sieht man auch hier, die reine Suche jetzt im Netz nach dem ist schon sehr schwierig oder fast unmöglich. Aber was machen Leute dazu? Sie, große Staaten, die benutzen auch hier das Gesamtmilitärisches. Die schauen zum Beispiel über einen Satelliten, wo wird Licht eingeschaltet, wo ist Licht in der Nacht. Die schicken die Special Forces dorthin, wo sie vermuten, wo der ist und schauen, welche Leute gehen dort außen ein. Die lesen den Zähler ab vom Haus, wie viel Strom dort verbraucht wird. Sind da groß starke Computer am Rechner? Die Cyberleute analysieren den Netzwerkverkehr, der stattfindet. Und das ist fast wie Polizeiarbeit, nicht? Und aus all diesen kommt dann heraus, wer das sein könnte. Und wenn man, da gibt es Vorfälle, ja, da wird dann aber der nicht verhaftet, sondern eliminiert, je nachdem, welcher Staat da am Ruder gerade ist oder das machen will. Und Diese Zusammenwirken ist von entscheidender Bedeutung, weil Cyber selbst, ja, ist hier eine Art Schwestermethode immer zu diesen Dingen. Und die Wirkung selbst kommt meistens durch anderes. Ja. Also das Cyber bereitet es auf, dass etwas eine Fehlfunktion hat, dass etwas Kritisches nicht funktioniert. Das hat immer mit Information zu tun. Die Fehlfunktion wird aber dann meistens ausgelöst durch etwas Physisches. Dann noch ein Flugzeug stürzt ab. Die Leute wählen etwas anderes. Die militärisch, die Panzerkompanie fährt in die falsche Richtung. Ja. Man schießt auf die eigenen Leute. Der marsche Mann wird verhaftet oder beschuldigt. Alles das. Ja. Und alles das geht von diesen, kann mit diesen Methoden getriggert werden und angepasst werden. Und zu dem Thema kommen wir eh noch, denke ich. Wenn das geht dann auch in Informationskriegsführung und wo auch da das Cyber, die Schwester oder der Bruder dieser Informationskriegsführung ist, weil auch hier es wieder um die Information, die Veränderung der Information, die Anpassung der Information und so weiter geht, wie eh auch schon angezogen wurde.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, eine Cyberaktion ist nicht nur eine Störung der Systeme, sondern es muss auch eine physische Wirkung dabei sein.
Es muss die Cyberaktion, wenn man es jetzt herunterbricht, wir sagen auf taktischer Sicht, also dort, wo es gemacht wird, dann wird schon ein System gestört. Ne? Aber der Zweck ist ja nicht die pure Systemstörung, sondern es muss einen Zweck geben. Also der Zweck ist, die Leute können in ihrer Führungsentscheidung beeinflusst und machen die falschen Entscheidungen. Das ist beim Wähler auch so. Er wählt das Anführungszeichen falsche, weil er falsch informiert ist. Ja? Und dasselbe ist, der Kommandant entscheidet falsch, weil er falsch informiert ist, das falsche Lagebild ist. Das ist dann die Wirkung, die erzielt wird. Ja? Die Tätigkeit könnte eine andere sein. Ist ein Cybermittel. Wir stören den Server, wir lassen ihn was falsch schauen, wir haben ein Schadprogramm, wie schon expliziert wurde, darauf ausführen, aber wir können auch Bomben drauf fallen lassen. Es kommt immer dann darauf an, was das opportune Mittel ist. Also das volle Potenzial entwickelt sich da in der Zusammenschau. Und das haben halt auch schon die Script-Kiddies nennt, ne? Die machen dann halt ihr Skript oder was, aber die sind ja nicht gefährlich mehr heute. Aber die wahre Gefahr entsteht aus dem, wie der Brigitte gesagt, aus dieser Gesamtstadt, die Potenzial haben, ne? die faktisch vorbereiten können, das ausführen können und dann die Wirkung erzielen können mit verschiedenen Angriffsvektoren. Und da ist Cyber einer der unbedingten Angriffsvektoren, die man heute braucht, um in Daten und Informationen beeinflussen zu können.
Um jetzt aber noch bei Begrifflichkeiten zu bleiben, ist ein Cyberangriff dasselbe jetzt wie ein Hackerangriff, Herr Brigadier?
Ja, vulgar auf jeden Fall. Jeder versteht das Gleiche darunter. Daher präziser wäre eigentlich, wenn man sagt, es gibt einen Angriff gegen die Vertraulichkeit. Das heißt, man will Geheimnisse erbeuten, stehlen. Es gibt einen Angriff gegen die Integrität. Das heißt, man will Daten manipulieren, man will Maschinen manipulieren. Und es gibt einen Angriff auf die Verfügbarkeit, so wie ich das vorhin geschildert habe mit dem Angriff auf das Satellitensystem. Hier ist das System vorhanden, aber es liefert nicht die Dienstleistung, für das es da ist. Damit haben wir zwar alles, aber wir können es nicht nutzen. Das heißt, der Zweck wird dadurch erreicht, dass die Kommunikation dann nicht mehr funktioniert, dort, wo sie gebraucht wird, beispielsweise. Das heißt, Cyberangriffe wären bei uns auch / als Hackerangriffe verstanden, weil dahinter stehen Leute, die eben die einzelnen Methoden dazu beherrschen. Also wie findet man Schwachstellen, Programmieren eines Schadprogramms, das es auf die Schwachstelle aufsetzen kann, wie verteilt man dann das Schadprogramm im System, wie löst man dann die Schadwirkung aus, all das sind Tätigkeiten von den sogenannten Hackern, den Bösartigen, die den Job dann ausführen. Bösartig heißt, er will Böses anrichten. Andere machen damit aber ihre Arbeit. Das heißt, sie sind staatlich beauftragt. Also beispielsweise eben russische Hacker sind also bei den staatlichen Nachrichtendiensten /Geheimdiensten angesiedelt und haben dort ihrem Hauptzweck entsprechend Informationen auszuspähen, aber auch es gibt beim militärischen Nachrichtendienst sogenannte Sabotage-Hacker, die eben zum Beispiel Satellitensysteme stören oder zerstören oder auch sonstige Rechner angreifen. Voll aus der Vergangenheit 2017, NotPetya, war ein Schadprogramm, das gegen ukrainische Unternehmen gerichtet war. Und das hat auf eine Buchhaltungssoftware gezielt, die bei 80% der ukrainischen Unternehmen eingesetzt wurde. Über 1 Million Rechner hatten dieses Programm laufen. Und dieses Schadprogramm hat dazu geführt, dass die Daten alle verschlüsselt wurden. Und es gab nie ein Entschlüsselungstool dazu. Sprich, da ging es wirklich nur um die Sabotage der Unternehmen. Jetzt sind auch westliche Unternehmen, die in der Ukraine ihre Büros hatten, betroffen gewesen. Also beispielsweise Maersk, großer Logistiker, der dann auch in die Öffentlichkeit gegangen ist, hat eine Außenstelle in Odessa. Von dort hat sich die Infektion auf das weltweite Netz ausgebreitet und nach Angaben der Firma haben sie mehrere hundert Millionen Schaden durch diese Attacke gehabt. Dahinter stehen vermutlich Hacker, die dem russischen militärischen Nachrichtendienst zugehören.
Mhm. Herr Ost, Sie haben das ja auch erlebt.
Der Begriff Hacker ist ein bisschen Hollywood geprägt. Da gibt es einen, der ist in diesem Super-Team der Super-Leute dabei und der macht alles möglich. In den ganzen Anfängen waren es wirklich Einzelpersonen, die Unglaubliches geleistet haben. Worauf ich hinaus will, nur als Ergänzung, das sind heute keine Einzelpersonen, das sind riesige Teams mit gewaltigen Einzelfähigkeiten, die hier in den Zusammenklang gebracht wird. Von Forensik über Analyse, über Programmiersprachen beherrschen, Netzwerktechniker, Leute, die managen, Leute, die aufklären, Leute, die Servertechniker, die sich spezialisiert haben auf irgendein Betriebssystem. Hier in so einem Team hat 100 bis 200 Leute, wenn es aktiv sein sollte. Ja, und das reden wir jetzt von einer Aufgabe. Mhm. Ja, also hier, das muss man, glaube ich, das ist vielleicht auch wichtig, es hier zu sagen, hier muss sich das Mindset ein bisschen verändern. Hier ist nicht mehr der Einzelne, der ein bisschen herumfuscht, sondern da sind ganz gewaltige, große Teams mit irrsinnigen hohen Know-how am Werken. Und die sind dann wirklich gefährlich, wie der Begriff, das sind dann diese staatlichen Hacker, das sind die militärischen Gruppen, das sind die paramilitärischen Gruppen, oder es sind zivile Gruppen wie in Russland, wie es in Russland zum Beispiel gibt, die unter russischer Government-Knute stehen. Oder es sind Zivilistengruppen, große Gruppen, wie es in China ist, die deshalb das machen, weil sie damit einen guten Studienplatz kriegen, weil sie einen sonst nicht kriegen, wenn sie nicht gefügig sind. Da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, aber der einzelne Hollywood-Hero ist es heute nicht mehr. Das geht sich nicht aus, dazu ist die Verteidigung zu stark.
Eine Frage an beide Herren dann. Wann wird ein Cyberangriff zum Cyberwar?
Herr Wurst. Der Begriff War ist ja, wird also sehr inflationell verwendet. Ne? Es gibt ja auch einen Rosenkrieg und es gibt also eine alle Form von Kriegen. Das verwendet
ich sage es, es hat ja mit Liebe zu tun.
Ja, genau. Das verwendet man ja gern, um die Eskalationsstufe darzustellen. Aber Krieg ist für mich ein starker Begriff, wo wirklich physisch, psychisch, große Gruppierungen, ob das ein Bürgerkrieg ist, ob das ein Angriffskrieg ist, ob das ein Krieg von Großmächten ist, da geht, oder wie wir es heute eben sehen, diese Kriegsformen, die wir heute ja wieder sehen, wie wir sie schon früher gehabt haben, wo irrsinniges Leid ausgelöst wird, die größte Katastrophe aller Katastrophen, das ist für mich der Begriff Krieg. Und als Soldat, der sich damit beschäftigt und sich auch mit diesen Schrecken des Krieges beschäftigt, ich tue mir ein bisschen schwer, das Wort dann dafür zu verwenden. Es gibt einen Konflikt im Cyberraum, es gibt Auseinandersetzungen im Cyberraum, aber Krieg, das Cybermittel alleine erlauben normalerweise nicht, diese Art der Katastrophe auszulösen, die man einer kriegerischen Handlungen zugestehen würde. Darum mag ich diesen Begriff nicht. Ich weiß, ich werde ihn nicht wegbekommen, weil er ja fetzig ist, ne? Aber das ist für mich ein bisschen zu viel. Weil es gibt auch einen Preiskrieg, ne, oder einen Milchkrieg, wobei man beim Wirtschaftskrieg, dass man schon eher, wenn dann alles kaputt ist und ganze Völker kann nichts mehr zum Essen haben, kann man das noch vorstellen, ja. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, mit der Wortwahl, auch wenn ich weiß, dass ich da ein einsamer Rufer in der Wüste bin.
Deshalb gehen wir heute der ganzen Sache ja auf den Grund. Ja, Herr Brigadier, was sagen Sie dazu, zu diesem Begriff,
ja, Cyber War? Gibt da Herrn Oberst vollkommen recht. Also der Begriff wird sehr inflationär gebraucht. In Wahrheit geht es bei Krieg immer, es liegen irgendwo Tote da. Und es geht darum, einem politischen Gegner seinen Willen aufzuzwingen. Letztendlich mit Gewalt, mit Waffengewalt. Und Cyberoperationen heute haben nicht diesen Effekt, außer man bringt vielleicht Flugzeuge zum Absturz oder Atomkraftwerke zum Explodieren, ja, mit einem Cyberangriff, dann hätten wir eine entsprechende Dimension. Was man aber sehr wohl beobachten muss, es gibt, glaube ich, derzeit keinen Krieg mehr, wo nicht im Cyberraum massiv operiert wird, Cyberoperationen. Um einerseits die Bevölkerung, den Wehrwillen der Bevölkerung zu beeinflussen, ja, mit Desinformation und. Andererseits, um die militärischen Operationen zu unterstützen. Da ist man aber heute noch nicht so weit, dass man sagen kann, man könnte zum Beispiel einen modernen Panzer mit Cybermitteln angreifen und ihn zum Stehen zu bringen. Das geht heute noch nicht. Alte Panzer sowieso nicht, weil die nicht vernetzt sind. Aber parallel dazu, wie wir es gesehen haben, die Kommunikation zu unterbinden. Ob man da Maßnahmen des elektronischen Kampfes, wie wir es schon lange kennen, nutzt oder mit Cybermitteln das zusammenbringt, der Effekt ist wichtig. Eine Truppe ist vielleicht ungeführt, die Brigade kann die Bataillone nicht steuern, weil die Kommunikation genau dann zusammenbricht, wenn die Schlacht kulminiert. Also mit solchen Operationen muss man permanent rechnen und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir schauen, wie die Ukraine in diesem Konflikt gegen einen übermächtigen großen Nachbarn besteht, auch im Cyberraum. Und vor dem Krieg haben wir alle davon gesprochen, dass die russischen Hacker die gefährlichsten auf der Welt sind. Dann haben wir einige wenige größere Aktionen gesehen und dann nichts mehr. Das ist vielleicht einerseits darauf zurückzuführen, dass man gedacht hat, das wird nur ein Blitzkrieg und nach 3 Wochen braucht man keine Cyberoperationen mehr. Andererseits, weil man unterschätzt, wie lange es dauert, einen durchschlagenden Cyberangriff vorzubereiten. Das ist ja vorher geschildert, ein Vorlauf von einem Jahr oder noch mehr ist durchaus erwartbar. Das heißt, erst im Ende des Jahres 2023 sind hier wieder größere Attacken gesehen worden, aber keine Kriegsentscheidenden, keine Operationsentscheidungen. Aber sie unterstützen eine Operation oder aber auch sie behindern eine Operation. Daher müssen wir uns schlau machen, wie überlebt die Ukraine hier im Cyberraum. Da gibt es leider noch nicht allzu viel in den offenen Quellen. Eines ist sicher, sie haben in den Jahren davor, also seit der Besetzung der Krim bis zum Kriegsausbruch, also 8 Jahre lang, hat die Ukraine nach eigenen Angaben über 5000 Cyberangriffe erlebt und überlebt. Das heißt, sie hatten Zeit, sich vorzubereiten und haben das offensichtlich gut gemacht. Sie haben entsprechende Organisationen aufgebaut, sie haben entsprechende Cyber-Defense aufgebaut, sie haben auch entsprechend starke Unterstützung aus dem Ausland gehabt. Die Verlagerung von wichtigen Daten ins Ausland, das ist binnen weniger Stunden passiert. Und sie haben auch personelle Unterstützung gehabt. Aber was genau sie wie gemacht, was sich bewährt hat, was nicht bewährt hat, das ist etwas, was man, glaube ich, hier in Österreich und in vielen Ländern studieren wird müssen, um sich selbst und seine eigenen Vorbereitungen zu überprüfen und entsprechend sicherer aufzustellen.
Herr Oberst, was sagen Sie noch dazu?
Ich möchte nur hier doch noch einmal die Lanze für die Cyberverteidigung brechen, nämlich weil gerade mit dem Beginn des Ukraine-Krieges gab es eine ganz starke Auseinandersetzung eben, wie gesagt wurde, wie ist das mit den Cyberoperationen, wie funktionieren die? Und hier gab es auch sehr viele, die gesagt haben, das möchte ich nicht stehen lassen, na, da ist eh nicht viel passiert, ja. Erstens ist irrsinnig viel passiert, wie ich gesagt habe. Es ist ununterbrochen, lawinenartig sind die Angriffe gefahren worden. Warum war dann oft die Auswirkung bedingt? Das ist ja der Bericht gesagt, einerseits, weil vom Ausland geholfen wurde, wenn man an den Starlink denkt, ne, wo ja alles zusammengebrochen ist, kam mit einer her und hat dann Satelliten zur Verfügung gestellt. Das ist nicht aus eigener Kraft. Und was mir aber noch viel wichtiger ist, was ich eigentlich noch einmal hervorstreichen will, wie diese Krise sichtbar wurde, nämlich schon 14 davor, ne, das ist ja nicht hereingebrochen. Viele Analysten haben ja das gewusst, dass da noch mehr kommen wird. Und wenn man gesehen hat, zu was die Russland fähig ist, schon 14, haben wir auch gewusst. Und damals ist ein ganz intensives Ausbildungsprogramm und Aufprogramm der Cyberverteidigungskräfte Ukraine passiert. Die Ukraine hat Jahr um Jahr bei den Besten lernen dürfen. Da hat es eigene Programme gegeben in den USA und auch anderswo, wo die große Menge an Spezialisten geschickt haben, jahrelang ausgebildet wurden, zurückgekommen sind. Und was auch immer so wichtig ist, das Militär, muss ich das auch nochmal sagen, das Lagebild. Die hatten aufgrund dessen, dass eine Lagebild-Großmacht wie die USA und auch andere, denen ein Lagebild zur Verfügung gestellt haben, was da wohl kommen mag, ne, was da wohl passieren mag. Und das darf man auch nicht vergessen, Microsoft ist auch eine US-amerikanische Firma als Beispiel, die intensiv zusammenarbeitet mit den amerikanischen Streitkräften. Also was man da kann man Wissen abschöpfen, wie man sich verteidigt, was man machen muss, welche Maßnahmen man setzen muss, ist eigentlich eine positive Zeugnis, wenn man vorbereitet ist, wenn man gut ausgebildet ist, wenn man Möglichkeiten hat, wenn man ein gutes Lagebild hat, dass man sehr wohl auch gegen einen großen und übermächtigen Feind eine entsprechende Chance hat.
Mhm. Kommen wir mal zum Begriff Desinformation. Was ist jetzt Desinformation eigentlich, Herr Brigadier?
Ja, das sind verfälschte Nachrichten in Ton, in Schrift, in Bild, um Leute zu manipulieren. Das hat es eigentlich immer schon gegeben. Ja. Und mit den Möglichkeiten, die die Cyberwelt bietet, kann man natürlich ein viel größeres Publikum in kurzer Zeit adressieren. Man kann eigentlich weltweit agieren. Und mit den technischen Möglichkeiten zum Verfälschen von Stimmen oder zum Imitieren von Stimmen oder auch zum Verfälschen von Bildern entstehen Möglichkeiten, die mit Wort und Bild und Schrift alleine nicht bestehen. Wir wissen alle, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und wenn man dann im Fernsehen sieht, eine prominente Persönlichkeit irgendwas Bestimmtes sagt, dann glaubt man das zunächst einmal, je nach Glaubwürdigkeitsgrad der Person. Sowas kann man heute in relativ kurzer Zeit fälschen. An der Geschichte, wir haben also 2018 das einmal von einer Forschungseinrichtung in Österreich uns demonstrieren lassen, wie man live ein Videobild verändert. Sprich, es wurde ein Kopf herausgeschnitten aus dem Video und ein anderes hineingesetzt. Und jeder hat gesagt, das sieht man ja gleich, ne? Das ist manipuliert, da ist keine Gefahr. Das war 2018. Im Jahr 2019 hat man gesagt, im Internet gibt es 6000 Videos, die gefälscht sind. Im letzten Jahr waren es angeblich 95.000. Sogar unser Herr Bundespräsident war schon einmal Thema so eines gefälschten Videos. Und die Methoden werden immer besser. Und die Tools dafür, die früher halt von Spezialisten, von Wissenschaftlern für Forschungszwecke entwickelt wurden, werden heute praktisch in die breite Masse gebracht. Also wir müssen damit rechnen, dass solche Videos permanent mehr werden und damit die Möglichkeit zu manipulieren immer größer wird und auch einem breiteren Personenkreis zugänglich ist. Das geht also so weit, dass heuer im Frühjahr eine Geschichte in Singapur gelaufen ist. Ein Firmenmitarbeiter wurde angewiesen per Mail, angeblich von einem der großen Bosse des Unternehmens, er möge so und so viele Millionen überweisen auf ein Konto. Der Mitarbeiter war gut gebrieft, war sensibilisiert und hat gesagt, das glaube ich nicht, dass sie das so einfach per Mail, anonym, das kennt ja jeder geschrieben haben, die Fälle kennt man. Daraufhin wurde er aufgefordert, rasch an einer Videokonferenz teilzunehmen, wo sein Boss drinnen gesessen ist und andere Akteure aus dem Unternehmen. Und dort wurde ihm das bei der Videokonferenz noch einmal angeordnet.
Und das war alles ein Fake?
Die Konferenz war gefaked, ja, komplett.
Wahnsinn.
Sicherlich ein Fall, den man noch nicht so oft gehört hat, was aber Faktum ist, ich habe das live gesehen, vor wenigen Wochen, da hat ein Präsentator die Stimme einer Person aus dem Publikum aufgenommen und hat binnen Sekunden diese Stimme in einem Video verwendet. Und es war nicht zu unterscheiden von Original. Detto das Bild, also er hat die Person abgefilmt und hat dann eine Videokonferenz imitiert, das alles live auf der Bühne. Das heißt, binnen weniger Minuten kann man das manipulieren. Und das ist etwas, was, glaube ich, für uns alle ein großes Problem ist, weil wie erkennt man das? Ja? Du hast was schlecht Gemachtes, das sind 6 Finger auf der Hand, durch KI zum Beispiel, das wird man gerade noch sehen. Und dort, was gut gemacht wird, wird es immer brisanter. Das heißt, wir brauchen Instanzen, die werden auch schon aufgebaut, die sich mit manipulierten Nachrichten beschäftigen. Die können bei uns nicht unbedingt beim Staat, sollten nicht unbedingt beim Staat angesiedelt sein, weil da haben wir immer das Spannungsfeld mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern sollten die Medien selber machen, überprüfen, was wird da hinaus posaunt, ist es überhaupt echt oder gefaked, um da nicht zu sehr manipuliert zu werden.
Zu KI kommen wir noch, aber Herr Oberst, wie geht das Bundesheer mit Desinformation um?
Also das ist ja eine fantastische neue Welt. Stellen Sie sich vor, das feindliche anrückende Heer mit großen Divisionen und was ich was best ausgerüstet rückt an unsere Grenzen und will Böses. Und wir sind in der Lage, reden mit denen und die fahren einfach wieder heim. Das wäre so praktisch der ultimative Schlag an Informationsoperation. Ich weiß schon, das ist ein bisschen überzogen. Ne? Aber es ist die logische Weiterentwicklung. Ne? So hat man von dem Cyber, ist es vor allen Dingen um Denial gegangen. Man verhindert die Funktion von etwas. Und jetzt mit diesen Informationsoperationen, das Kampf im Informationsumfeld, nützt man selbst die Methoden, die Information so anzupassen, dass sie zum Wirkmittel selbst werden. Ja? Das ist wie ein Schuss aus einer Waffe, so muss man das dann sehen, wie eine Bombe, die herunterfällt. So muss man sich auch die Information, die da kommt, vorstellen. Und wenn man das ordentlich und geschickt macht, kann man sich gar nicht vorstellen, es gibt ja in der Geschichte schon viele Beispiele davon, ne, welche unglaubliche Wirkung man da erzielen kann. Die Problematik wurde von Herrn Brigadier ja schon angesprochen, wie verflixt noch einmal erkennt man dann, was ist jetzt noch real und was nicht, ne? Und mit dieser Aufspaltung der Informationszugänge, die wir heute haben, ja, man hat nicht nur mehr Fernsehen, Radio, irgendwas und Zeitung, sondern die sozialen Medien. Und wenn einer das auch nicht will, dann macht er seine eigene Bubble, seinen eigenen Blog auf. Macht er, ich sage immer, das ist die Pippi-Langstrumpf-Welt. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Das wird ja heute gemacht. Ja. Und dann gibt's Anhänger, die glauben das, die anderen glauben nicht. Ne? Die glauben das nicht. Und wenn es einmal zum Glauben wird, ist mein Wissen meistens oft nicht weit her. Ne? Und dann ist die Frage, wie kann ich das überprüfen, wie kann ich das machen? Wir haben das sehr wohl erkannt. Auch hier ist unsere Direktion zuständig, hier entsprechende Fähigkeiten aufzubauen und abzubilden für den militärischen Einsatz. Aber das ist auch in einer Gesamtstruktur, muss man das sehen, denn auch der gesamte Staat muss da entsprechend wirksam werden. Das wurde ja hier von der strategisch angesprochen. Und dann herunter in die militärische Wirkung, die das dann auch benutzt, um ihre militärischen Ziele zu verfolgen. Ja. Wie Sie vielleicht wissen, war ich ein paar Jahre in China und konnte dort beobachten, wie der Konflikt zwischen China und Taiwan im Cyberraum geführt wurde. Das war also im Beginn ganz stark cyber-heavy. Man hat also hier vor allen Dingen eben mit Cybermethoden versucht, Taiwan zu stören. Das war also eine unglaubliche Lawine, die da an Cyberoperationen auf Taiwan zugekommen ist. So hat sich das aber dann später verändert und immer mehr in eine Informationsoperation, in eine Informationskampfführung verändert. Und hier kommt das wieder, Cyber und Information, starke Brüder oder Schwestern, wie man das nennen möchte. Und man hat dann die Cyber-Methoden verwendet, um dort die Information zu beeinflussen, um dort die Bevölkerung zu beeinflussen, die Präsidentenwahl zu beeinflussen, den Wehrwillen zu beeinflussen und auch das tägliche Leben intensiv zu beeinflussen und auch die Spaltung der Gesellschaft zu beeinflussen, weil auch dort gibt es eine große Gruppe, die pro China ist, eine große Gruppe, die pro Westen freies Taiwan ist. Und das war insofern interessant, weil es genau die Bewegung gezeigt hat, etwas voraus noch, also wie es wir im Westen dann gespürt haben, wie es auch heute läuft. Ja, wir sehen heute eine ganz starke Hinwendung zur Informationskampfführung, zur Beeinflussung, zur Desinformation, zum Schaffen von Bubbles und so weiter. Und wir kommen hier auch in eine schwierige Situation, auch was die eigenen betrifft, auch sogar den eigenen Soldaten gegenüber, ne? Weil den eigenen Soldaten kommuniziert man auch, warum man einen Kampf führt, ja? Warum sie jetzt kämpfen müssen. Ja? Glauben sie einem das dann? Glauben sie, dass das von uns kommt, die Information? Glaubt die Bevölkerung, dass wir das Richtige machen? Wer glaubt es? Wer macht es? Und eine Clearance-Stelle, wie also angesprochen worden ist, da gibt's ja ganze Armeen von Politikwissenschaftlern, Ethikern und sonstigen, die sich über das unterhalten. Da möchte ich jetzt gar nicht hin. Aber wenn man das weiterdenkt im demokratischen Sinne, wer hat die letzte Entscheidung, was richtig und falsch ist? Da steuern wir irgendwo hin, was äußerst schwierig, in eine äußerst schwierige Ecke steuern wir da. Nur zur Überlegung. Mhm.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz, also KI, in dieser ganzen Sache? Herr Brigadier.
Künstliche Intelligenz ist sicher der nächste Game Changer in allen möglichen Bereichen. Es wird von der Wirtschaft große Produktivitätssteigerungen erwartet. Man sieht es auch daran, dass allein die großen amerikanischen Internetgiganten mehrere hundert Milliarden in die Erforschung und Entwicklung von Tools für künstliche Intelligenz bereitstellen. Das heißt, jetzt damit zu rechnen, dass so ähnlich wie ChatGPT vor 2 Jahren so quasi ein Wachrüttler war, da gibt es tatsächlich Durchbrüche bei der KI, die so vieles verändern werden. Leider eröffnet die schon jetzt vorhandene künstliche Intelligenz Large Language Models, neuronale Netze und so weiter sind die Schlagworte dafür. Auch die Möglichkeiten für Kriminelle. Bei der letzten IKT-Sicherheitskonferenz im September, da hatte einer der Präsentatoren, also ein von uns gut, sehr geschätzter Whitehacker, also eigentlich ein Sicherheitsberater, hat sich die Aufgabe angenommen zu sagen, okay, ich bereite einen Hackerangriff vor, wie kann ich da die momentan verfügbare künstliche Intelligenz dafür nutzen? Und er war nach eigenen Worten selbst erstaunt, wie toll ChatGPT in dem Fall ihn dabei unterstützt. Also Schwachstellensuche geht schneller, Programmieren wird unterstützt. Das Social Engineering, sprich perfektes Social Engineering, Mails werden geschrieben. Alle diese Dinge, so dass er am Ende gesagt hat, bisher habe ich für solche Präsentationen immer wesentlich länger gebraucht als unter eines der jetzt vorhandenen Mittel. Wir müssen also damit rechnen, dass auch im kriminellen Bereich, im Bedrohungsbereich, hier eine zusätzliche Qualität entsteht, die uns doch große Sorgen machen wird.
Das heißt, es hat eine unterstützende Funktion sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht.
Ich denke, auch für die Verteidigung, für den Schutz bietet KI große Vorteile und bin mir sicher, dass in unseren Bereichen darüber nicht nur nachgedacht wird, sondern schon konkrete Maßnahmen gesetzt werden.
Ja, Herr Oberst?
Ja, machen wir. Wir haben das natürlich genauso erkannt. Wir haben sogar morgen einen eigenen Workshop, Innovation nennt sich der, mit zivilen Auslandspartnern und Wissenschaft, wo man sich mit dem auch intensiv auseinandersetzen. Aber zurück zum Thema KI. Wir vielleicht nur ganz kurz noch einen Ausflug. Es ist nicht neu. Ab einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte 19. Jahrhunderte herum hat es umgeschlagen. Da hat die technischen Möglichkeiten, früher waren es Landheere und Mut und was weiß ich was alles, und Menge und Masse hat das gemacht, immer mehr ist Technik gekommen. Der technische Innovationszyklus hat sich immer mehr beschleunigt. Wir haben die Ingenieurskunst faktisch des Menschen, die Fantasie des Menschen hat das noch vorangetrieben. Wir sind aber jetzt an einem Punkt angekommen, wo dieser Zyklus zwischen Gegnern, in der Wirtschaft genauso wie beim Militär und so weiter, ja, zwischen Konkurrenten, Gegnern, Feinden, was auch immer man nennen will, das hat sich so beschleunigt, das Innovationszyklus, wir nennen es bei Militär Revolution und Militär Affairs, in eine Geschwindigkeit hineingegangen, sodass der normale Innovations-, das normale Forschen, Ausprobieren, Experimentieren, etwas produzieren, etwas hineinstellen, gar nicht mehr ausreicht, um mitkommen zu können. Und wenn jetzt hier die echte KI, nicht die Werbungs-KI, sondern die echte KI, die Machine Learning hat, die sich selbst generieren kann, die sich selbst dazulernt, diese KI, von der wir jetzt reden, ja, die jetzt im Entstehen ist, die diesen Wettbewerb aufnimmt und faktisch die Technologie übernimmt, die Technologieentwicklung selbst, dann kommen wir da in eine Innovationsgeschwindigkeit, die durch möglicherweise noch irgendwelche besonderen disruptiven Innovationsschübe unterbrochen werden könnte. Aber am Ende des Tages werden wir möglicherweise, ich baue jetzt nur das Bild, ob es dann so wird, zurücktreten und schauen, was sich da entwickelt und was da passiert. Und wenn wir jetzt wieder zum Cyber zurückkommen, dort, wo wir die KI bereits benutzen, da ist dieser Kampf der Einstellungen, der Programmierung von Schadsoftware, von Schutzsoftware, von der Einstellung von Geräten, dass sie auf einen Angriff sofort reagieren können, das kann ein Mensch gar nicht mehr leisten. Ja. Das wird bereits durch die einfache KI, sage ich immer, das sind schnelle Algorithmen, die gut sind, durch einfache KI beherrscht. Ja. Aber die lernende KI wird das übernehmen. Und dass irgendwann einmal, ich glaube nicht, dass es Science-Fiction ist, dass eines Tages Roboter, aber nicht so, wie wir es uns vorstellen aus den 60er Jahren Hollywood-Filmen, sondern Gerätschaften den Kampf alleine führen könnten. Ja? Wir reden zwar immer von dem Ethischen, und da muss man aufpassen, da sind Regulierungen her und so weiter. Das ist alles richtig. Ich muss aber wieder als Soldat sehen, was da in der Ukraine gerade passiert und so weiter, wo dort die Ethik geblieben ist. Und bei anderen Konflikten, wo dort die Ethik geblieben ist. Also, verstehen Sie mich nicht falsch, ja? Die ethischen Fragen muss man lösen. Ja? Mit denen muss man reden und es ist ganz wichtig, dass man über das nachdenkt. Aber man muss auch gerüstet sein, wenn man auf einen Gegner trifft, dem das dann irgendwann egal wird. Und das habe nicht ich erfunden, sondern das ist auch, liest man bei Analyst, großen Analysten, die sagen, ja, mit der Länge des Krieges verschwindet die Moral und die Ethik. Ja, das muss man uns nur, wir müssen uns dessen nur bewusst sein. Aber die KI ist, wie gesagt wurde, ein Gamechanger und wir müssen aufpassen, dass nicht die KI einmal sagt, du geh auf die Seiten, du störst nur. Ja, und das ist, und in dem Zwang drinnen, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich keine Kontrolle mehr, mache ich es nicht, verliere den Wettbewerb. In diesen Zwang kommen wir da hinein. Und wir im österreichischen Bundesheer, um diese Frage natürlich auch zu beantworten, haben ein paar Projekte bereits laufen. Wir haben auch bereits die Hardware dazu, um uns mit der KI zu beschäftigen, KI zu verwenden. Und das wird sehr wohl in sowohl in der administrativen Geschichte, auch was Entscheidungsunterstützung und ähnliche Dinge betrifft, sind wir dabei, das aufzubauen. Logischerweise, wer sich mit dem nicht beschäftigt jetzt, der verliert ziemlich schnell.
Kommen wir zum Abschluss noch zum Thema Schutz. Es gibt ja einen Schutz auf gesamtstaatlicher Ebene und individuellen Schutz. Und ich meine jetzt mehr, als dass man jetzt nur das richtige Passwort verwendet. Herr Oberst, wie kann das Bundesheer jetzt die Bevölkerung schützen, was den Cyberbereich anbelangt?
Man muss es so sehen. Ja? Die Hauptaufgabe der Cyberkräfte des österreichischen Bundesheeres ist der Eigenschutz. Dennoch, und das ist ganz wichtig, ja? Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Staat, Militär, Partnern im Ausland, innerhalb der EU, ist von entscheidender Bedeutung, weil das Know-how verändert sich so schnell. Ja? Angriffsvektoren entstehen in einer dermaßen Geschwindigkeit, sodass man unbedingt von dieser Zusammenarbeit und von dem allem abhängig ist. Und natürlich wird man was wir auch schon gemacht haben, unterstützen. Das haben wir damals gesehen bei einem Angriff auf zum Beispiel auf das BMR, aber auch bei anderen Institutionen. Wenn wir gerufen werden, werden wir unser Know-how zur Verfügung stellen. Ich will nur, selbstverständlich, aber ich will nur sagen, jetzt Alarm und wir reiten aus mit den Roboterpferden, wieder Hollywood-like und reparieren das in 5 Minuten. Das wird nicht. Die öffentlichen Stellen, die Wirtschaft, die machen das in der Zwischenzeit sehr gut, müssen ihre Hausaufgaben leisten. Ja, es gibt keinen weißen Ritter, der am Ende des Tages das dann retten wird können, wenn das Kind im Bache ist.
Das heißt, die Hauptaufgabe des Bundesheeres liegt dann im Lagebild, oder?
Nein, es kommt davon, von was gesprochen wird. Wenn es im Cyberbereich betrifft, dann tragen wir zu dem Lagebild natürlich bei. Ja. Wir tragen zu Informationen bei, wir tragen mit unseren Fähigkeiten bei zum gesamtstaatlichen Schutz. Das ist keine Frage, aber das ist keine Alleinunterhaltung. Das ist ganz wichtig, sondern das kann nur gemeinsam mit dem jeweiligen Bedarfsträger mit engem Schulterschluss funktionieren.
Herr Brigadier, auf gesamtstaatlicher Ebene, was kann man da
noch
sagen?
Ja, ich darf da vielleicht anknüpfen. Also mit Schwergewicht steht sicher die Verstärkung des Cyber Defense da. Und es ist einerseits das, was der Oberst jetzt schon dargelegt hat. Das Militär muss funktionieren, wenn andere vielleicht nicht mehr funktionieren können. Dazu gehört die Sicherstellung, dass die IKT, die Informations- und Kommunikationstechnik, permanent voll seine Dienste erbringt. Sonst kann das Militär nämlich nicht geordnet ausrücken und keine anderen Kampfmaßnahmen setzen. Ja, der Beitrag zur Cyber Defense bedeutet auch, wir haben so 5.000-6.000 kritische Unternehmer, also Unternehmen der kritischen Infrastruktur, ich sage lieber strategische Infrastruktur. Also etwa 5.000-6.000 sind betroffen vom NIS-Gesetz in der Version 2. Das heißt, es zeigt sich, da kann nicht bei jedem Unternehmen ein Team vom Militär da sein und die Sicherheit machen. Das geht nicht. Ich muss es noch einmal verstärken. Die Unternehmer müssen sich selbst schützen. Deswegen begrüße ich auch NIS-Gesetz. Das ist zwar kein Allheilmittel, aber es zwingt diese Unternehmer, das Thema Sicherheit einmal nachzudenken und zumindest einen gewissen Standard zu erreichen. Da ist die Idee dahinter, diese Unternehmen braucht Österreich, um ohne größere Schäden zu überleben. Daher sollen sie permanent auch funktionieren. Da kann das Militär, und das tut es ja auch, mit Lagebildern beitragen. Also die Unternehmen können aus dem Wissensschatz des Militärs die Lage besser einschätzen und sich auch besser vorbereiten. Also Cyber Defense hat das Schwergewicht. Ich glaube, das wird man auch lernen, wenn man die Ukraine im Nachhinein untersucht. Warum haben die in diesem Bereich so gut realisiert? Weil sie die Defense gut gemacht haben. Ein zweiter Teil ist, wir haben es vorhin schon einmal angesprochen, der Schutz gegen Angriffe auf die Demokratie. Ob das Wahlen oder sonstige Dinge sind, gegen das Auseinanderdividieren der Gesellschaft. Auch das ist eine staatliche Aufgabe. Da kann das Militär nur einen kleinen Beitrag leisten. Der Staat muss sich überlegen, wie schützt er vor Desinformation, wie verhindert er, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das sollten keine staatlichen Organe machen, sondern man sollte die Medien und andere, die ja zur Objektivität verpflichtet sind, dazu bringen, das möglichst ordentlich zu machen. Die Bekämpfung der Spionage und Kriminalität. Wir haben ein großes Cybercrime-Kompetenzcenter. Das ist sehr stark gewachsen, aber auch notwendig, weil die Kriminalitätszahlen so explodieren. Das muss weiterhin wichtig bleiben und es muss entsprechend qualifiziertes Personal auch dort eingesetzt werden. Sonst verlieren wir alle Geld. Nicht? Geld, das wir irgendwelchen Erpressern in den Rachen schmeißen müssen, steht nicht für sinnvolle Dinge zur Verfügung. Da bin ich bei der Achillesferse, an dem der Staat besonders arbeiten muss. Wir brauchen ausreichend qualifiziertes Personal. Jetzt meines Wissens sind derzeit ca. 30.000 IT-Stellen in Österreich nicht besetzbar. Ich spreche ja noch gar nicht von Spezialisten für Forensik, für Analyse, für sonstige Dinge, sondern IT-Stellen sind nicht besetzbar. Das heißt, die Unternehmen kaufen die IT und haben dann keine qualifizierten Leute, die das dann auch ordnungsgemäß und sicher betreiben können. Hier braucht es eine gesamtstaatliche Anstrengung. Wir brauchen mehr Schüler und Studenten, die in diesem Bereich besser ausgebildet sind, sonst wird es nicht funktionieren. Und aus diesem hoffentlich größer werdenden Topf kann dann auch jene Menge an Spezialisten herausgeformt werden, die beim Militär gebraucht werden, die bei der Polizei gebraucht werden und anderswo bei großen Unternehmen in der Administration. Ja, der letzte Punkt, ich glaube, den haben wir zumindest am Papier schon erledigt, dass man die entsprechenden Krisenstäbe mit Cyber-Experten ergänzt. Das staatliche Krisenmanagement, das schon vor 50 Jahren eingeführt wurde, hat sich, glaube ich, in vielen Lagen bewährt und sollte sich auch in Cyberbedrohungslagen bewähren können, wenn genug Cyber-Expertise da eingebaut wird. Aber ich glaube, die ist vorhanden. Man muss nur schauen, dass die Abläufe und die Prozesse entsprechend angepasst sind, dass das funktioniert.
Ja, ich sehe, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und gerade hier braucht man auch die verstärkte Zusammenarbeit von allen staatlichen Organisationen und Behörden. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, meine Herren. Das war die letzte Folge der ersten Staffel des Bundesheer-Podcasts Hergehört. Im Februar geht es dann weiter mit der zweiten Staffel. Aber wir haben eine Überraschung. Wir haben ein Special vorbereitet, das am 1. Dezember beginnt. Also hört auch beim nächsten Mal wieder her.